Je nach Alter und Ort, an dem du aufgewachsen bist, wirst du den ein oder anderen Spruch sicherlich kennen. Und selbst wenn nicht, bin ich mir sicher, der Sinn ist ziemlich offensichtlich. So habe ich zum Beispiel in meiner Teenie-Zeit oft gesagt, das Leben ist kein Ponyhof. Ältere kennen eher die Formulierung, das Leben ist kein Wunschkonzert oder das Leben ist kein Rosengarten. In anderen Regionen sagt man eher, das Leben ist kein Zuckerschlecke oder es ist eben kein Honigkuchen. Und im Englischen sagt man, life isn't a bowl of cherries. Das Leben ist halt keine Schüssel voll Kirschen, ne? Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, würden noch weitere Variationen dieser Aussagen hin zusammengetragen bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Alle im Kern mit derselben Botschaft. Das Leben ist nicht immer leicht. Das Schwere lässt sich halt nicht ganz vermeiden. Es gehört genauso dazu wie auch das Gute. Und wir, die wir versuchen, unser Leben auch mit Gott zu leben, wir können das sogar noch ergänzen, indem wir sagen, nein, auch das Leben mit Gott ist kein Ponyhof. Auch das Leben mit Gott hat Höhen und Tiefen. Ein Leben mit Gott schützt nicht vor Krisen und Herausforderungen und trägt uns nicht auf Wolken gebettet durch die Herausforderungen des Alltags. Nein, manchmal kann das Leben auch herausfordernd sein, Kräfte zehren, an Grenzen bringen und manchmal vielleicht sogar über Grenzen hinaus. Denn wenn wir in unser eigenes Leben schauen, da bin ich mir sicher, wir kennen alle solche Momente, die nicht Ponyhof oder Honigkuchen sind. Wo hast du schon solche Momente in deinem Leben gehabt? Oder steckst du vielleicht gerade in so einer Phase, die dich herausfordert? Salomo, um den es heute geht, Salomo hatte auch so eine Phase, auch wenn man das von außen wahrscheinlich eher nicht vermutet hätte. Salomo ist als Prinz aufgewachsen, als Sohn von König David ging es ihm richtig gut. Man könnte sagen, er hat mit goldenen Löffel Honigkuchen gegessen, um an unseren Wortspielen anzuhängen. Seine größte Herausforderung war aber genau in dem Moment, wo er den Thron besteigen musste. David, sein Vater, ist mit circa 70 nach 40 Königsjahren gestorben. Und in diesen 40 Königsjahren war David ziemlich erfolgreich. Er hat Salomo sozusagen richtig große Schuhe hinterlassen, in die Samuel hineinkommen musste. Und Salomo selbst war erst Anfang 20. Blutjung für einen König und ziemlich unerfahren. Eigentlich hätte es ihm gut getan, noch ein paar Jahre an der Seite seines Vaters zu lernen, bevor er selbst die Verantwortung für das ganze Land übernehmen soll. Und hinzu kommt, dass seine Thronbesteigung nicht so ganz einvernehmlich war. Sein Vater David hatte ihn zwar vorgesehen als Thronerbe, aber er war nicht der einzige Sohn. David hatte so manche Frauen gehabt, in der Bibel lesen wir davon, und da kamen ebenso manche potenzielle Thronerben dabei heraus, und von denen waren die meisten älter als Salomo. Und als nun Salomos Vater David gestorben ist und die ganze Last der Regierung allein auf seinen Schultern lag und eine ziemlich lange Liste an Halbbrüdern schon auf die Gelegenheit gewartet hat zum Putschen, oder ihn sogar zu töten, um selbst die Macht zu bekommen. Nein, das war der Moment, wo für Salomo das Leben eben nicht nur Ponyhof und Honigkuchen war. Aber Salomo schlägt sich durch. Und das kennen wir doch bei uns auch. Das Leben ist manchmal herausfordernd, aber irgendwie schlagen wir uns durch. Wir Menschen, wir sind Kämpfernaturen. Manchmal wirft uns eine Krise auf den Boden, manchmal drohen wir den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ja, das kommt vor, kein Ponyhof eben, aber wir kämpfen uns durch. Das macht uns aus. Vielleicht nicht immer der ganz vorbildlichste Weg, aber irgendwie halt. Die Krise meistern, auch wenn in der Krise vielleicht eine 5 nicht unbedingt gerade ist. Wer hat denn nicht in seiner Schulzeit schon mal beim Nachbarn abgeschrieben, wenn das eigene Lernen im Vorfeld zu kurz gekommen ist? Wer hat sich denn nicht mal irgendwie rausgeredet, wenn man einen Fehler gemacht hat, den aber nicht zugeben will? Oder vielleicht sich mit einer Notlüge um eine unangenehme Situation herumgebracht? Von meiner Prägung her habe ich das immer mit einem schlechten Gewissen gemacht. Ja, man soll allein auf Gott vertrauen, so habe ich das gelernt. Und das ist ja auch richtig so, aber in Krisenmomenten, da wählt man halt manchmal eine Abkürzung. Das kennt ihr, oder? Das geht nicht nur mir so. Salomo wählte in einer Krise auch eine Abkürzung. Eine, welche man auf den ersten Blick gar nicht so als Abkürzung erkennen würde. Salomo hat Gott ein Opfer gebracht. Das war damals durchaus üblich, auch wenn es für uns heute befremdlich ist. Wir nennen das heute Grillen, damals nannten sie es Opfern. Die haben das Fleisch eines Tieres auf dem Feuer eines Altars verbrannt und die Idee war dahinter, dass der Rauch von dem Fleisch hochsteigt und Gott irgendwie bei Gott ankommt oder ihn wohlwollend stimmt. Das hat Gott damals im Alten Testament sogar selber vorgegeben. Daher wirst du dich vielleicht fragen, warum soll das jetzt eine Abkürzung sein, wenn Salomo hier opfert? Nun, Salomo bringt, wenn man es genau nimmt, gar nicht nur ein Opfer. Lesen wir nach. Und für alle, welche das heute Nachmittag mal im Original nachlesen wollen, das steht in 1. Könige Kapitel 3. Salomo opfert hier 1000 Tiere. Eine gewaltige Zahl. Ich gebe zu, wir wissen jetzt nicht so genau, ob das wirklich numerisch abgezählt 1000 Tiere waren. Damals hat man auch manchmal solche großen, runden Summen genannt, um einfach zu sagen, sehr, sehr viele Tiere. Ist auch egal, es waren sehr, sehr viele Tiere. Und daher nochmal die Frage, warum soll das nicht ganz der saubere Weg sein, eine Abkürzung, wenn Salomo hier opfert? Ich gebe es zu, mir ist es auch nicht sofort selber aufgefallen. Aber bei der Vorbereitung habe ich etwas zu diesem Text recherchiert und eine ganz interessante Parallele gefunden. Salomo war verheiratet. So wird es einige Verse vorher beschrieben, mit der Tochter des Pharaos, des ägyptischen Königs. So weit, so gut, aber das brachte findige Bibelforscher dazu, mal nach Parallelen zu ägyptischen Throneinsetzungen zu recherchieren. Und siehe da, die Schreibweise und das Vorgehen in der Art ist ganz identisch zu einer königlichen Einsetzungsfeier in Ägypten. Wenn dort ein neuer König, genannt Pharao, eingesetzt wird, dann geht er nach der Throneinsetzung zuerst in den Tempel und opfert dann dem ägyptischen Gott und wartet dort auf eine Eingebung, eine Vision, ein Orakel. Und das wurde erwartet, dass sozusagen der neue König beim Gott irgendwie eine Eingebung bekommt, dass Gott sozusagen dieses Königtum gutheißt. Ein großes Opfer nach der Königszeremonie, um sich die Götter wohlgewollt zu stimmen. Ein eindeutig ägyptisches Ritual, welches Salomo hier wahrscheinlich aufgrund seiner ägyptischen Ehefrau durchzieht. Ein Ritual, was eigentlich gar nichts mit dem Gott der Juden zu tun hatte. Im Gegenteil, den Juden damals muss dieses Opfern, also in dem Moment, absolut befremdlich gewesen sein, denn die eigentliche göttliche Segnung eines Königs erfolgte nicht beim Opfern nach dieser Intronisation, sondern davor, bei der Salbung. Für die Juden grenzte das Verhalten damals also an Gotteslästerung oder zumindest an einen anbiedernden Gottesdienst, Götzendienst. Und für Gott selbst wäre das vielleicht sogar ein Affront. Eine Beleidigung, Salomo steckt hier in der Krise und wählt einen Weg, welcher Gott eigentlich vor den Kopf stoßen sollte. Oder welchen Gott zumindest nicht so ganz gutheißen kann, weil das ist ja ein ägyptisches Götzenritual. Da ist es natürlich spannend, wie Gott sich hier verhält. Was meint ihr? Was würde Gott hier entsprechen? Eine ordentliche Standpauke? Eine Belehrung, die sich gewaschen hat? Ein Salomo, ich helfe dir ja eigentlich gern. Aber mit so Faxen brauchst du mir nicht kommen. Du musst mir schon vertrauen. Vielleicht so eine Standpauke, welche ich selber erwarten würde, wenn ich mich mit einer Notlüge aus der Affäre ziehe. Ein abschätziger Blick Gottes mit dem Unterton, na, so aber nicht. Es wäre zumindest rechtens. Denn dieses ägyptische Orakelopfer, was der Salomo da macht, das war sicherlich nicht die feine Art. Und auch nicht das, was Gott wirklich gut findet. Aber unabhängig davon, ob Gott das hier gut findet oder nicht, finde ich sein Verhalten hier sehr spannend. Denn Gott lässt sich einfach darauf ein. Es gibt keine Belehrung von Gott. Keine Standpauke, kein Salomo, so nicht. Nicht mal ein Kommentar, kein Geschmäckle, das vermuten lässt, dass Gott das irgendwie nicht so toll findet. Gar nichts. Gott geht einfach mit und begegnet Salomo hier in einem Traum, ganz wie man es bei so einem ägyptischen Opferritual eigentlich vermuten würde. Gott lässt sich einfach darauf ein. Und mich macht das sprachlos. Und ich muss kurz innehalten, um für mich zu rekapitulieren. Das Leben ist kein Ponyhof. Es hat so manche Herausforderungen. Die meisten überwinden wir ganz gut. Bei manchen wählen wir vielleicht nicht ganz die besten Abkürzungen. Aber was ich hier aus diesem Text herauslese, ist, egal welchen Weg wir gehen, egal wie krumm der auch ist, egal wie komisch der auch ist, vielleicht sogar falsch oder gar nicht so wirklich christlich, Gott geht trotzdem mit. Gott geht unsere Wege mit. Er folgt uns, wohin wir auch gehen. Selbst auf unseren Abkürzungen, selbst auf unseren Holzwegen, selbst in unsere Sackgassen hinein. Gott folgt unseren Wegen. Und ich finde das stark, richtig stark und ermutigend. Wir haben keinen Gott, der uns nur hilft, wenn wir alles richtig machen. Wir haben keinen Gott, der zuerst unser Verhalten prüft und uns dann vielleicht seine Hilfe anbietet. Nein, wir haben einen Gott, der sagt, ich helfe dir, egal wie. Egal wo, egal auf welchem Weg, selbst auf den Wegen, wo Gott vielleicht gar nicht so gut findet. Selbst auf den Wegen, wo Gott weiß, dass sie uns vielleicht gar nicht so gut tun. Gott hilft trotzdem. Weil Salomo ihm hier so wichtig war, hat er sich auf diesen Weg eingelassen und ist mit Salomo mitgegangen. Hat dieses Opferzeremonie, Orakelspiel mitgespielt, ja mehr noch. Jetzt folgt die bekannteste und wahrscheinlich größte Szene aus Salomos Leben. Gott bietet ihm seine Hilfe an und sagt, was wünschst du von mir? Und das ist, glaube ich, recht bekannt. Salomo erbittet sich hier Weisheit. Weisheit, die Gott ihm dann auch schenkt. Weisheit, für die Salomo über sein Leben hinaus bekannt wurde, was zu einem Buch führte, welches in die Bibel aufgenommen wurde, ins Alte Testament, die Weisheit Salomos oder der Prediger, wie wir es kennen. Und das ist vielleicht der dritte Punkt für heute. Der erste, das Leben ist kein Ponyhof. Es hält so manche Herausforderung für uns bereit und auch ein Leben mit Gott bewahrt uns nicht vor den Höhen und Tiefen. Zweites, Gott geht jeden Weg mit uns mit. Auch die Abkürzungen, auch die Holzwege, auch die Sackgassen. Es ist egal, Gott geht unsere Wege mit, er lässt uns nicht im Stich und er hält auch seine Hilfe nicht zurück, wenn wir sie brauchen. Gott ist da und Gott geht mit. Und ein drittes, Gott unterstützt uns mitten in unseren Herausforderungen. Salomo bat Gott hier um Weisheit. In seiner Krise als junger König diese übergroße Verantwortung zu tragen, da hat ihm Gott Weisheit geschenkt. Gott hat ihn nicht vor dieser Krise bewahrt, aber er gab ihm diese Unterstützung, diese Krise gut zu meistern. Und vielleicht ist es das, was ich aus dem Bibelwort heute mitnehme. Ich weiß, das ist altbekannt, das ist keine neue Lebensweisheit. Und vielleicht droht das sogar manchmal in so einen Kindergottesdienst-Kitsch abzugleiten. Und doch ändert es nichts an dem Wahrheitsgehalt. Gott bewahrt uns nicht vor einer Krise. Aber Gott gibt uns in der Krise die Kraft, diese gut zu meistern und gut hindurchzugehen. Und das ist meine Hoffnung, dass diese Einsicht, diese Wahrheit ganz tief in mich einsinken kann, sodass ich das nächste Mal, wenn das Leben kein Ponyhof ist, ein bisschen mehr auf Gott vertrauen kann, ein bisschen mehr und vielleicht auch von Anfang an auf seine Unterstützung baue. Vielleicht darf ich es lernen, in der Krise nicht auf einen Ich-kämpfe-mich-durch-Modus zu schalten, sondern auf einen Ich-vertraue-auf-Gott-Modus, dass ich in der Krise ins Gebet gehe, Gott erzähle, was mich bewegt und herausfordert, dass ich ihn um Hilfe bitte und ganz konkret mit seiner Hilfe rechne. Gott unterstützt uns auf jedem unserer Wege und das ist gut zu wissen. Das lässt Vertrauen wachsen. Amen.